Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Moin, hallo und servus bei Dreimal Digital, heute mit Martin Schwager, COO von Notebooks Billiger. Notebooks Billiger ist der fünftgrößte Online-Shop in Deutschland. Und ja, wir haben heute das Vergnügen mit dir, Martin. Hallo auch an Michael und Markus an dieser Stelle. Martin, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Martin Schwager, COO von Notebooks Billiger. Was heißt in dem Fall COO? In unserem Fall heißt das, ich bin zuständig für IT, Marketing, HR und unsere Kollegen aus der Keyaccount-Truppe, die, sage ich mal, nicht nur im Digitalen, sondern eben auch im Telefon- und Fax-Business nach wie vor noch tätig sind.
Vielen Dank, Dankeschön. Direkt mal zur ersten Frage, Martin. Und zwar, Notebooks Billiger, einer der fünf größten Online-Shops in Deutschland. Corona hat euch mit Sicherheit trotzdem erwischt, wie jeden anderen auch. Im März, kannst du schon was sagen, wie sich Corona auf eure Geschäftsentwicklung ausgewirkt hat?
Ich glaube, nach vorne können wir es tatsächlich noch nicht sagen. Also im Grunde, glaube ich, bei uns erstmal ein ganz gegenteiliger Effekt zu den Ladengeschäften. Also bei uns ist es ja so, die Ladengeschäfte hat es natürlich tatsächlich so getroffen wie alle anderen, die physische Stores hat auch. Die mussten wir natürlich von heute auf morgen zumachen, die Waren zurück in die Logistik schicken. Das war aber auch ganz gut so, weil die Waren konnten wir dann in der Folgezeit auch brauchen, sage ich mal, für das digitale Geschäft, was dann sehr stark zugenommen hat. Dummerweise haben wir natürlich sehr viele Waren, die auch aus, sag ich mal, den fernöstlichen Ländern kommen. Und dort war Corona ein bisschen früher. Insofern wirkt es da für die Supply Chain natürlich noch sehr stark nach. Und im Grunde, glaube ich, kämpfen wir ansonsten natürlich mit den selben Auswirkungen, die jeder andere gerade auch hat. Homeoffice überall, die Arbeitsorganisation musste umgestellt werden. Viele Dinge, sage ich mal, auf der IT-Seite waren zu ändern. Und dann haben wir uns besonders natürlich auch darüber gefreut, dass es nochmal einen kleinen Konjunkturanreiz gab mit einer relativ kleinen Absenkung der Mehrwertsteuer, die uns erstmal sehr viel Arbeit beschert hat, die wir in der Phase eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätten. Insofern rennen wir jetzt dieses Jahr unseren Projekten natürlich hinterher und insbesondere auch den Waren, die wir eigentlich sehr dringend brauchen für das Weihnachtsgeschäft.
Habt ihr denn die 3% Mehrwertsteuer weitergegeben oder nicht?
Wir haben die komplett weitergegeben. Ja, 2,52, absolut ja. Natürlich, runtergerechnet. Ja. Wir haben die komplett weitergegeben, also kann man auch sehr schön sehen bei uns, wenn man, weiß ich nicht, bei Idealo, Geizhals und Co. tatsächlich die Produkte sich anschaut, in den Bereichen, in denen wir da sind, wo wir eine Rolle spielen, was an dem Tag passiert ist, konnte man das sehr gut sehen. Ich muss auch sagen, großes Kompliment zumindest bei uns an die IT-Kollegen und auch an die Einkaufskollegen, die davor natürlich inklusive der FIBU und der Buchhaltungskollegen, die da, sage ich mal, sehr viel zu tun hatten, um das auch möglich zu machen, weil wir wirklich punktgenau an dem Tag auch umstellen konnten und Gott sei Dank auch keine, sage ich mal, Probleme hatten, was uns natürlich nach dem ERP-Wechsel letzten Jahres sehr gefreut hat, dass das mal ein bisschen ruhiger abgelaufen ist.
Cool. Also jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du das vorne raus noch gar nicht so sagen kannst, aber wir haben natürlich alle mitbekommen, entweder über die Presse oder bei mir war es so, ich war im Büro eines Payment-Dienstleisters und spreche da mit dem Chef und dann quatschen wir so rum, Corona und so, da war gerade, fing alles an oder war schon in der entscheidenden Phase, sag ich mal. Da sagt er, Mann, Mist, wir brauchen 40 Laptops, ne, Notebooks, weil Homeoffice und so und ich krieg nichts ran. Also das war ja der absolute Wahnsinn. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt die Probleme mit der Beschaffung und so weiter. Wie ist es denn jetzt? Also ist es langsam besser und wie hat euch das überhaupt, also ich meine, ist ja klar, auf einmal brauchen alle Notebooks, ne? Ich meine, gut, jeder hatte vielleicht eins, aber Webcams haben wir, glaube ich, auch, war ja auch komplett
verkauft, ja.
Ende. Da gab es für ein gebrauchtes Dingen, was normalerweise im Müll geschmissen, jetzt hast du irgendwie 100 Euro bekommen, ja? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie war das für euch?
Ja, also im Grunde ist es tatsächlich so, die ersten, würde ich sagen, 6 Wochen waren eher wie so ein typisches Weihnachtsgeschäft, in Anführungszeichen, was uns da getroffen hat. Das Problem, sag ich mal, natürlich als Händler ist immer die Ware tatsächlich dann auch da zu haben. Also neben den Themen, die drumherum noch stattfinden, ne? Also wir waren ja nicht die Einzigen, die Probleme hatten, sondern insgesamt ging E-Commerce nach oben. Man musste überhaupt die Kapazitäten haben, sowohl in der Zulieferung von Ware als auch dann in Richtung Endkunde. Und die Volumina derjenigen, die dann angerufen haben, weil irgendeine Ware dann doch ein bisschen länger gebraucht hat, hat natürlich schon signifikant zugenommen, auch in dem Bereich. Also für uns war es auf der einen, also ich würde sagen, tatsächlich lachendes und weinendes Auge, weil wir, wie gesagt, eben nicht nur E-Commercer sind, sondern auch stationäre Ladengeschäfte haben. Also wir haben auf der einen Seite, sag ich mal, x Prozent des Umsatzes von heute auf morgen verloren, auf der anderen Seite natürlich erstmal dazu gewonnen. Aber das ist natürlich ein bisschen short-sighted, weil im Grunde muss man sich auch vorstellen, da sind viele Investitionen jetzt auch erstmal vorgezogen worden auf diesen Zeitpunkt. Ja. Und danach rechnen wir natürlich damit, dass eigentlich jetzt erstmal bestimmte Nachfolgeinvestitionen, die so typischerweise reingekommen wären, erstmal gar nicht stattfinden. Beziehungsweise wir natürlich auch einen großen Teil des Geschäfts im Weihnachtsbereich eigentlich machen, wie viele Händler. Und wir natürlich jetzt aktuell davon ausgehen müssen, dass wir in der Breite die Ware erstmal gar nicht da haben, durch unterschiedliche Gründe sicherlich. Es ist jetzt nicht nur Corona, aber wir und unsere Hersteller schätzen wahrscheinlich den Markt ähnlich ein, dass der natürlich auf dem Niveau nicht bleiben wird. Und dass eher so ein, ja, ich sag mal, ein Verteilungskampf Deutschland gegen andere Länder ist, wenn man sich das ja manchmal auch anschaut. Also wo wandert die Ware hin, in welchem Kanal ist jetzt nicht die Frage, wandert die Ware, sondern tatsächlich teilweise auch in welches Land geht gerade wie viel, in Anführungszeichen. Insofern war das für uns ja tatsächlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Und wir haben uns auch an vielen Stellen, hätten wir sehr viel mehr wahrscheinlich verkaufen können, hätten auch andere Dinge tun können, aber wir haben uns, auch wenn man uns vielleicht nicht als systemrelevant damals eingeschätzt hat, haben wir ja sehr früh auch damit angefangen, wo wir gesehen haben, wie viel Ware eigentlich abfließt und wie wenig hinten wieder nachkommt, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen auch bewusst ein bisschen was zurückhalten und bestimmte größere Bestellungen, die gerade auf der B2B-Seite dann reinkamen, erstmal, sag ich mal, bremsen.
Ja. Habt ihr das denn auch sortimentsübergreifend beobachtet? Ich meine, klar, wir hatten ja gerade schon Webcams, wir hatten Notebooks. Das war ja vor allem in der Anfangsphase, wo viele Unternehmen auf Homeoffice umstellen mussten, ein Riesenthema.
Also es gibt, glaube ich, auch sehr interessante Trends im Elektronikbereich. In dem Bereich sind wir jetzt nicht mehr mit dabei. Aber was wir auch gehört haben, beziehungsweise was man in den Marktzahlen sehen kann, ist, dass beispielsweise auch weiße Ware, Waschmaschinen und Co. extrem zugenommen hat in der Zeit. Ich frage mich, ob jeder jetzt gerade eine zweite braucht, weil mehr gewaschen wird. Oder ob die einfach alle nicht durchgehalten haben und aufgegeben haben. Aber auf jeden Fall, da sieht man signifikantes Wachstum. Also ich glaube grundsätzlich, klar, die Verschiebung von Bricks and Mortar zu E-Commerce war natürlich ein enormer Trend. Das Zweite, und da muss ich sagen, das ist auch immer noch so, also Webcams sind nach wie vor ausverkauft. Ich hatte mich auch mit einem Supplier von uns aus Israel unterhalten. Die hatten, glaube ich, seit von März bis Juni keine einzige Webcam mehr, die es im ganzen Land gab. Insofern, das ist ein weltweiter Trend, den man da sieht, weil man eben semi-professionelles Equipment eher zu Hause haben wollte. Deswegen, ich hatte vorhin ja auch in unserer Runde, ein Mikrofon bewundert. Ne? Das sind auch so Themen, die nach wie vor so sind. Also Dinge, die jetzt nach dem klassischen Laptop, dem PC kommen, die sind teilweise nach wie vor eher short, in Anführungszeichen.
Ja. Ich habe eine Frage. Wir hatten jetzt dazu, ich meine, die Fahrradbranche und ich bin noch Beirat in der Gartenbranche bei gartenmöbel.de. Bei beiden war natürlich auch absolute Boomzeit. Wir haben bei gartenmöbel.de noch Zahlen gerade rausgegeben. Letztes Jahr 21 Millionen Umsatz, dieses Jahr 42 Millionen Euro, also verdoppelt. Vielzahl war natürlich gute Vorarbeit von den Unternehmern im Vorfeld, aber verdoppeln müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, da ist natürlich auch ein Corona-Effekt drin. Aber wenn man jetzt mal sieht bei euch, wenn du jetzt sagst, ich meine, die Situation hat es ja noch nie, ne? Ihr konntet es jetzt ja einmal spüren, was passiert eigentlich, wenn unser gesamter Wettbewerb, der ja zum großen Teil Amazon rausgenommen und alles, gerade der traditionelle Wettbewerb, ja Offliner sind. Und die dürften plötzlich nicht mehr verkaufen. Also es ist ja wirklich ausgenockt mit roter Karte. Was hat man denn jetzt nicht mit den Verkäufen, das habe ich verstanden, aber mit den Zugriffsquoten gemacht? Was hat die Frequenz überhaupt? Ich meine, sind die schon am, ich weiß gar nicht, 13.3. oder 19.3. waren die Läden, 19.3. halten die Läden zu. Ab 20. dann euch Sturm gelaufen bei euch oder wie war das dann? Nur von der Frequenz, nicht vom Umsatz.
Nee, also ich glaube, so richtig absolut verrückt war es nicht. Also es war tatsächlich eher vergleichbar mit einem Weihnachtsgeschäft. Also es war jetzt nicht so, dass wir, sag ich mal, ähnlich wie bei größeren Verkaufsaktionen, kann man ja bei uns in der Vergangenheit lesen, dass es da tatsächlich schon mal ein bisschen knapp wird, dass da mal irgendwie jemand aus einer Warteseite landet oder sonstiges. Das hatten wir tatsächlich nicht. Mhm. Aber im Grunde war es, sag ich mal, jeden Tag tatsächlich eher kontinuierlich wie beim Weihnachtsgeschäft. Ich glaube auch, dass tatsächlich dass sich das sehr gut verteilt hat immer noch über eine längere Phase. Es gab eben nicht diesen einen Tag, wo jeder gesagt hat, so, das bleibt jetzt lange so und jetzt muss ich mich darauf einstellen, sondern was wir schon festgestellt haben, ist, dass ganz viele viele erstmal gedacht haben, das wird sich schon sehr schnell wieder geben. Wohingegen es eben andere gab, die gesagt haben, oh, jetzt muss ich eben schnell reagieren. Und dass natürlich auch nicht jeder von Tag 1 an gesagt hat, so jeder bleibt jetzt zu Hause und im Homeoffice, sondern dass das eigentlich peu à peu sich so über die Laufzeit entwickelt hatte. Insofern erklärt es vielleicht auch, dass es jetzt eben nicht den einen Tag gab, wo dann alles online zusammenbricht, sondern das hat sich eigentlich tatsächlich über 6 bis 8 Wochen ganz gut verteilt, aber jeden Tag eigentlich auf Marketing, sag ich mal, Aktionsniveau.
Ja, habt ja dann wahrscheinlich aber jetzt in den letzten Monaten viele, viele Neukunden gewinnen können, denke ich. Was glaubst du denn, wie aktiv könnt ihr diese Neukunden auch dann, ich meine, Customer Lifetime ist das Stichwort, könnt ihr die dann auch animieren, mehrfach zu kaufen? Oder ist das typisch für einen Notebook-Verleger-Kunde, dass der mehrfach kauft, oder ist das eher nicht der Fall?
Also ich glaube, bei uns ist es natürlich im Kundenportfolio so wie in jedem anderen. Ich glaube, der einzige Unterschied, wenn wir uns jetzt mit Otto oder Mediamarkt vergleichen, ist natürlich, dass unser Sortiment deutlich spitzer ist als bei den Kollegen. Insofern sind natürlich unsere Kundenzyklen andere, weil wir natürlich jetzt nicht einfach von, sag ich mal, der Waschmaschine auf einen Toaster zurück auf ein Notebook springen können. Im Grunde, glaube ich, gibt es bei uns eine sehr treue Käuferschaft, also einen sehr, sehr harten Kern von einer treuen Käuferschaft, die wahrscheinlich ähnlich wie in anderen Bereichen auch sehr häufig, sag ich mal, dann in den hochwertigen Bereichen durchwechselt und einfach das neueste Gerät haben will mit der meisten Power. Sag ich mal, es gibt natürlich die dann eher so im Dreijahreszyklus, sag ich mal, die Dinge nachkaufen. Also unsere Hoffnung ist natürlich schon, dass uns diese Neukunden, die wir gesehen haben, auch bleiben. Ich hoffe auch, dass wir einen Job gemacht haben, wo jetzt nicht jeder sagt, der war schlecht. Also zumindest unsere Kundenbewertungen haben jetzt mit Ausnahme, sag ich mal, der typischen Logistik Themen, die jeden getroffen hatten, ne, weil natürlich bestimmte Zustellungen wegen Corona-Abschottungen teilweise nicht gemacht werden konnten und so weiter. Aber in der großen Masse hielt sich das eigentlich ganz gut die Waage, sodass wir eigentlich hoffnungsfroh auch nach vorne schauen. Wenn wir denn, sag ich mal, jetzt noch die dementsprechenden Verfügbarkeiten auch halten können für dieses Jahr. Also wir sind nicht alleine in dem Bereich. Ne, wir müssen uns da jeden Tag neu beweisen. Und ich glaube, ein Kauf alleine, ehrlicherweise, der reicht, um mal so einen Fuß in die Tür zu kriegen, aber der reicht natürlich nicht, um ihn nachhaltig als Kunden zu behalten. Da, glaube ich, muss man sich schon 3 oder 4 Mal beweisen. Ja. Und das wird noch eine ganze Zeit lang dauern mit dem Kundenlebenszyklus, den wir üblicherweise haben.
Ich finde das ja ganz lustig. Ich habe ja ein paar Jahre in Holland und für holländische Firmen gearbeitet. Und das Lustige ist, die Holländer, wenn die so auf den E-Commerce gucken, dann gucken die noch ganz anders drauf. Weil es gibt, oder jetzt, Amazon ist gerade erst in Holland zum Beispiel. Das heißt, manche Probleme, die wir hier hatten, hatten die oder kannten die gar nicht. Oder und dann haben die immer, ich hatte immer von euch gesprochen, dass ihr einer meiner absoluten E-Commerce-Helden seid. Und die hat immer von Coolblue gesprochen. Das war genau. So, jeder in Holland hat immer Coolblue geliebt. Und Coolblue war immer das gesegnete Land, aber die hatten auch gar keinen Wettbewerber in Holland. Weißt du, das meine? Ich meine, sorry, wenn du kein Wettbewerber hast, machst du mal gut. Jetzt kommen sie nach Deutschland. Jetzt wird ja mal, wie habt ihr das aufgefasst? Seht ihr sie als ernsthaften Wettbewerber? Wie guckt ihr auf Coolblue und die neue Situation?
Ich sage jetzt mal, von dem Start müssen wir sie natürlich erstmal relativ wenig fürchten, weil sie sich auf ein bestimmtes Segment jetzt eingeschossen haben, wo wir uns, sag ich mal, aktiv davon verabschiedet haben, weil wir glauben, zumindest so wie es jetzt in der breiten Masse in Deutschland gemacht wird, kann man es entweder nicht profitabel betreiben oder nicht Kunden optimal betreiben, um das mal so auszudrücken. Das sind die Themen rund um die Großgeräte, mit denen sie ja jetzt erstmal in einem Ballungszentrum gestartet sind. Grundsätzlich an das Modell, wie es jetzt Coolblue macht, das fanden wir eigentlich immer spannend. Also ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht kennen und uns, sag ich mal, in der Vergangenheit auch nicht ausgetauscht haben, weil die Kollegen natürlich auch die ganze Lieferkette, wo wir immer die größten Probleme gesehen haben, die ganze Lieferkette erstmal selbst anbieten. Das machen sie ja auch mit den gebrandeten LKWs. Das muss man sich natürlich dann trauen von der, ich sag mal, von der Investition, die man da erstmal stemmen muss. Das wollten wir jetzt zumindest für ganz Deutschland nicht leisten und ich glaube auch, dass man es wahrscheinlich so erstmal nicht profitabel hinbekommt. Zumindest hat es noch keiner gezeigt, dass es klappt.
Da muss man eins ergänzen. Das muss man aber auch aus holländischer Sicht verstehen, weil du brauchst nur zwei Spots in Holland und dann kannst du das ganze Land beliefern. Darum verstehen die ganze Problematik gar nicht, wenn wir über Lieferketten reden. Ja. In Holland hat jeder große Retailer einen eigenen Lieferservice.
Genau, das kannst du einfach alleine von der ganzen Geografie überhaupt nicht vergleichen.
Ja, genau.
Genau, wobei jetzt machen sie es ja ähnlich in Deutschland, indem sie sich auf eine Metropolregion einschießen. Und zumindest diese Entscheidung kann ich absolut nachvollziehen. Die ist nah an dem, was sie derzeit machen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass wir beäugen natürlich den Wettbewerb durchaus immer und würden da auch dementsprechend reagieren, wenn sich das Bild ändert. Aber im Grunde aktuell, durch den jetzigen Fokus, den sie haben, würde ich sagen, sind die eigentlich aus unserem Wettbewerbsfokus eher raus. Und ich würde sagen, die Hauptwettbewerber, an denen wir uns messen lassen müssen, nach wie vor sind diejenigen, die jetzt ein bisschen stärker auch aufgewacht sind. Das ist das, was wir jetzt nach Corona sehen. Das sind die alten Player wie in Anführungszeichen Otto, wobei die schon mittlerweile sehr modern sind, muss man sagen. Und Mediamarkt Saturn. Das sind die zwei, die uns wahrscheinlich wehtun würden, weil sie natürlich eine ganz andere Spielmasse haben, Dinge quer zu finanzieren.
Ja, Martin, mal aus der Kundenperspektive gedacht, was würdest du denn sagen, was ist der wichtigste USP von Notebooks-Belegger gegenüber dem Kunden? Oder sagt ihr im Prinzip, scheiß auf USPs sozusagen, wir haben ein geiles Sortiment, wir haben vernünftige Preise und schnelle Verfügbarkeit, das kann ja auch ein USP sein.
Ich glaube, das ist die Basis, auf der man ja immer aufbauen muss, in Anführungszeichen. Also die im Grunde würde ich schon sagen, dass wir in der breiten Masse schon sehr darauf achten, dass wir auch Produkte sourcen, an die wir selbst glauben. Also wo man sagt, ja, die machen absolut Sinn und die haben auch tatsächlich einen fairen Preispunkt. Im Grunde ist es aber nach vorne raus immer auch die Frage, hat man in der breiten Masse auch genug Verfügbarkeit auf den Produkten da, weil man natürlich selten, sage ich mal, jetzt in unserem Segment über einen Inspirational Buy kauft, wo ich erstmal hingehe und sage, ach, ich gucke mir das mal an, ach, da ist ein Gerät, das kostet 1.000 Euro, das finde ich jetzt super, das kaufe ich jetzt einfach mal. Dafür sind die meisten Geräte natürlich in Preisklassen, wo das so nicht stattfindet, sondern man ist entweder gezielt auf der Suche und dann kann man es haben oder kann man es nicht haben und man kann es eben schnell verfügbar haben oder eben nicht schnell verfügbar haben. Und das sind tatsächlich eher die Themen. Was wir jetzt eher in der Corona-Zeit gesehen haben oder auch aktuell sehen, ist, dass einfach dass die Beratung auch zugenommen hat. Also wir verstehen uns ja eher teilweise auch, obwohl wir E-Commercer sind, so ein bisschen als der, mit dem Sortiment, was wir haben, auch als der Fachhändler des Internets. Und wir lassen natürlich dann auch Telefonberatungen zu, die vielleicht woanders eher so nicht stattfinden kann, die man eben bei einer Amazon nicht findet, und versuchen da tatsächlich auch die Leute so geschult zu halten, dass da auch was Vernünftiges bei rauskommt, und versuchen halt diese Fachhandelswelt so ein bisschen in den E-Commerce zu transportieren. Und ich glaube, das wird in unserem Fall tatsächlich in vielen Stellen auch gutiert, wo man das eben macht. Dito, die Abholstellen, die wir eben etabliert haben in unseren Stores, dass wir da eben nicht differenzieren zwischen den Preisen, und dass man da im Zweifel das Ganze nochmal anfassen kann. Das nimmt dem einen oder anderen natürlich bei solchen Produkten mit höheren Preisen durchaus auch nochmal so ein bisschen den Hemmschuh, eben da nicht zu kaufen. Und man sieht einen Laden, den gibt's auch wirklich. Das ist ja durchaus in Deutschland nach wie vor. Man mag es nicht glauben, der langen Zeit, die es E-Commerce schon gibt, aber es ist immer noch ein Thema. Vertrauen, Ware gegen Geld, ist in Deutschland ein Thema.
Sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Dieser Anspruch an den Kunden und auch mit der Beratung und so weiter. Also ich habe bei euch ein Notebook bestellt damals. Die Beratung, die war ehrlich gesagt mehr als klasse. Also das war schon echt super. Der Typ hatte Ahnung, der war ruhig, der war abgeklärt, hat mir alles zusammengestellt, gemacht und getan. Und ich habe mal ein bisschen geguckt. Ihr habt etliche Auszeichnungen bekommen. Unter anderem vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019 oder zum Beispiel sowas wie Deutschlands beste Kundenhotline. Ja? Wie schaffst du das, dieses Niveau so hoch zu halten? Und ich glaube auch, dass das in dem Bereich wirklich ausschlaggebend ist und wichtig. Wer anruft und sich so gut beraten lässt, der kauft wahrscheinlich auch. Die Frage ist, ob du dann für 10 Euro oder was weiß ich, so viel Marge ist da ja auch dann nicht mehr drin, woanders kauft. Also ich glaube schon, dass ihr damit die Kunden wirklich auf eure Seite zieht, dass das der richtige Ansatz ist. Aber es ist halt auch teuer. Wie macht ihr das? Wie schult ihr die? Wie ist das so? Ist das euer Kern? Wollt ihr das unbedingt so haben oder war euch das immer klar?
Also es ist tatsächlich schon ein Kern. Also das, was ich vorhin gesagt hatte mit wir verstehen uns ein bisschen als der Fachhändler, das ist natürlich schon ein Kern. Ich glaube, es lässt sich am Ende des Tages natürlich auch nicht beliebig skalieren. In der Vergangenheit gab es natürlich sehr intensive Zusammenarbeiten auch mit den Herstellern, die ja teilweise dann auch ins Training investieren. Und das, was, sage ich mal, die Fachhändler machen, um ihre Sales-Kollegen zu schulen, das nutzen wir natürlich, um, sage ich mal, die Sales-affinen Service-Mitarbeiter ähnlich zu schulen. Das heißt aber auch nicht immer, dass es dass es klappt. Da gibt es natürlich, es gibt immer positive und negative Stimmen zu jedem Kauf. Und wie gesagt, ich hatte ja vorhin auch gesagt, mit ERP-Wechsel gab es da sicherlich auch letztes Jahr insbesondere ein paar negative Stimmen, die da insbesondere, sag ich mal, in meinem Bereich auf meine Kappe gehen. Aber die im Grunde ist es, muss es natürlich der Anspruch sein, auch was zu verkaufen, woran man glaubt und auch eben im Zweifel mal zu sagen, ja, da reicht aber für diesen Anwendungsfall reicht eben Produkt A, B oder C. Und da eben auch eine offene Meinung zu haben. Und das versuchen wir auch zu tun. Ne? Wie gut das klappt, das müssen dann am Ende unsere Kunden bewerten.
Ja, aber scheinbar sehr gut. Ich meine, die Auszeichnungen sind ja nun mal da. Also das klappt ganz gut bis jetzt.
Ich sag mal, wir unterhalten uns, ich habe mich letztens mit mehreren markenübergreifenden Händlern, guck mal, Rose Bikes, das Marken, wir haben zwar unsere eigene Fahrradmarke, aber wir verkaufen noch 45.000 Artikel, die du theoretisch auch an jeder Ecke kaufen kannst. Ich hatte mich mit Mediamarkt darüber unterhalten, mit Baby One und alle rätseln so, wie geht's eigentlich mit dem markenübergreifenden Handel weiter? Wenn der immer vergleichbarer ist, der Preiskampf immer härter. Und ich meine, ich finde das schon ganz cool. Ich hatte letztens noch bei euch so einen Screenshot gemacht, wie ihr zum Beispiel plus 12 Monate Geräteschutz noch extra verkauft. Also wie ihr quasi aus zusätzlichen Einnahmequellen auch Geld verdient. Wie seht ihr das mit dem markenübergreifenden Handel und Zusatzgeschäfte über andere Themen dann möglich zu machen?
Ja, ich glaube, im Grunde, du sprichst das Thema an, dass natürlich jede Marke im Grunde auch versucht, den E-Commerce zu knacken und Direktvertrieb zu machen. Ich würde da nicht ganz so schwarz sehen, einfach deswegen, weil tatsächlich wir feststellen, dass man häufig ja auch dahin geht, wo man im Regal mehrere Angebote auch mal schnell vergleichen kann. Und das fällt einem natürlich in, sag ich mal, einem Mono-Marken-Shop immer beliebig schwer teilweise, da auch den Vergleich hinzubekommen. Ist auch immer die Frage, wer gerade bestimmte Dinge tun kann. Insofern würde ich mal per se sagen, es gibt schon immer noch eine Daseinsberechtigung für denjenigen, der tatsächlich auch sagt, was stellt man sich ins Regal und was stellt man sich eben nicht ins Regal. In unserem Fall, ähnlich wie bei euch wahrscheinlich bei euren eigenen Rädern, ist es ja auch so, dass wir gemeinsam mit den Herstellern, man bekommt ja nicht immer dieselbe Ware wie auch die anderen Händler. Die unterscheiden sich dann zwar marginal, aber wir nehmen ja auch Einfluss auf die Konfiguration. Also in Anführungszeichen, wenn wir eben glauben, ja, heutzutage braucht man aber mindestens so und so viel Speicher, wenn man diese Anwendung oder diesen PC hat, dann kaufen wir das eben so ein oder lassen das Produkt eben anpassen. Und ich glaube, das wird teilweise durchaus gutiert. Das sind auch Produkte, die im Zweifel der Hersteller, weil er selbst nicht dran glaubt, eben so nicht im Portfolio hat. Dann am Schluss ist eher so das Verständnis über den Kunden in der breiten Masse das, was einem da auch weiterhilft. Die Zusatzdienste in Anführungszeichen, also ich glaube, die sind ja nicht teilweise nur so, dass man sie braucht, sondern sie werden natürlich auch nachgefragt oder sag ich mal, sie sind auch so, dass wir jetzt in unserem Fall die Kombination aus einem Rechner und Software oder sag ich mal, vielleicht Versicherung eher noch nicht ganz so naheliegend oder auch Strom, aber es gibt durchaus Kombinationen, die einfach absolut Sinn machen, weil jemand, der A sagt, meistens auch sagt, okay, ich brauche B und C und das ist so ein bisschen das, was man vielleicht auch bei den Brands erstmal teilweise noch vermissen wird. Und diese Klientel gibt's eben auch, die sagen, ja, ich kaufe jetzt A, also nehme ich B und C eben auch mit dazu. Ist das jetzt wichtiger als das Kerngeschäft? Nein, in unserem Fall sicherlich nicht. Also da schlägt tatsächlich das Retail-Herz so immer noch am höchsten. Aber es ist natürlich durchaus so, dass insbesondere in dem Softwarebereich keiner möchte mehr Boxen verkaufen und verschicken. Das ist, sag ich mal, sowohl aus Nachhaltigkeitsgründen als auch aus sonstigen Gründen, die, sag ich mal, eher aus der Herstellung kommen, natürlich irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Insofern wird man da auch einen Shift im Markt sehen. Ich glaube, die Schwierigkeit nach vorne ist tatsächlich die gerade bei Stefan schon gefallen ist. Wie kann man den Kunden nachhaltig dran binden? Und die Schwierigkeit bei uns wird sicherlich sein über die nächsten Jahre, wie können wir auch unser App-Portfolio so aufstellen, dass es einfach Spaß macht, im Zweifel nicht jeden Tag, aber vielleicht jede Woche da mal reinzuschauen. Und da haben wir jetzt auch keine definitive Antwort drauf, aber da haben wir natürlich vieles, woran wir jetzt denken, wo wir aufbauen wollen und wo wir hoffen, dass uns das auch in der Zukunft, sag ich mal, noch die Differenzierung gibt, dass man eben sagt, ja, ich kann eben bei Dell, HP, Lenovo direkt kaufen, aber es gibt eben auch einen Mehrwert, wenn ich bei jemand anders nochmal reinschaue, wenn ich eben da kaufe. Das ist ähnlich, wie man Apple hat und eben auch eine Gravis.
Ja,
habt ihr eigentlich so im Bereich, also wir waren ja gerade schon bei dem Beratungsthema, wo ja auch dann ein bisschen gesagt wurde, da wird viel auch telefonisch beraten. Habt ihr auch schon mit digitalen Beratungen experimentiert?
Also wir machen das selber auch digital, in Anführungszeichen beispielsweise im Chat. Also wir experimentieren da sehr viel, merken aber auch, dass die, je nachdem, welchen Kanal wir bedienen, natürlich auch der Anspruch ein anderer ist. Ja. Also von, ich sage mal in Anführungszeichen, automatisierter Beratung über Kaufberater, die es bei uns schon extrem lange gibt, bis hin zu WhatsApp-Chat, glaube ich, haben wir tatsächlich extrem viel schon ausprobiert. Um das letzte Mal zu nennen, da ist natürlich die Anspruchshaltung eines Kundens, wenn er nachts um, weiß ich nicht, 1 Uhr uns eine Nachricht schreibt, dass er gefälligst in 5 Minuten eine Antwort bekommt, was ja in Deutschland, wenn das am Sonntag passiert, vielleicht einfach auch rechtlich gar nicht möglich ist. Insofern haben wir da viel ausprobiert, manchmal auch tatsächlich wieder zurückgebaut. Aber der Chat beispielsweise, den wir direkt anbieten auf der Webseite, wenn man eine Frage zum Produkt hat, den auch zu nutzen, der ist das bei uns auch kein Chatbot, sondern wir haben den tatsächlich mit Personen hinterlegt und betreiben den wie einen ganz normalen Servicekanal. Die sind auch scheinbar kommen die fast noch besser an als die Telefonberatung. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es einfach ein unmittelbareres Feedback ist. Und ich würde auch sagen, wenn man da die Service Scores vergleicht, die sind tatsächlich in dem Kanal immer noch mal ein Stück besser als die man im Telefon bekommt. Und ich glaube, das ist und wird ein immer relevanterer Kanal auch.
Könnt ihr denn messen, bei welchem Produktsortiment praktisch diese Beratungsquote am höchsten ist und wo tatsächlich auch dann die Conversion am meisten davon profitiert?
Also theoretisch kann man das messen, aber bei uns natürlich in Anführungszeichen ein bisschen witzlos, weil der bei uns, sage ich mal, wenn ich es jetzt nicht statistisch auswerten würde, mit wo kriegen wir auch wirklich die meisten Besucher her, natürlich in Anführungszeichen immer Notebooks bei rauskommen. Weil das, sage ich mal, der Bereich ist, der am größten ist, und wenn ich es auf dem Bereich mache, dann kommt natürlich als Kategorie würde immer das rauskommen, weil da natürlich so oder so immer die meisten, sage ich mal, Produkte verkauft werden. Wenn man das runterbricht, ist das sicherlich nicht mehr unbedingt so. Also da gibt es sicherlich eher im Zubehörbereich, die viele Fragen, weil da natürlich auch Kompatibilität eine Rolle spielt. Kann ich X und Y, kann man auch ganz gut bei uns im Forum, ist ja auch so ein digitaler Kanal, manchmal sehen, wo jemand sagt, ich habe dieses Kabel zu Hause für diesen Monitor, kann ich das an dem Notebook anschließen oder nicht, weil auf dem Bild kann ich irgendwas erkennen, aber ich bin mir nicht sicher und unten drin steht XY, aber ist das wirklich kompatibel, ja oder nein? Ist natürlich schön, wenn man die Frage beantworten kann. Am Ende muss man sich dann auch messen lassen, wenn es mal nicht klappt. Ne? Also ja, wenn man sagt, ja, das passt und es passt dann halt nicht, dann kommt das Ding halt zurück.
Ja, jetzt greife ich mal hier ein. Da ist ja gerade mal eine Zahl genannt worden, wo es bei mir schon direkt anfängt zu jucken. 5 größter Online-Shop, das ist schon eine krasse Zahl. Was macht ihr denn mit Marktplätzen? Seid ihr auf Marktplätzen aktiv? Das ist natürlich sehr spannend. Ich meine, klar, bei Amazon Technik anzubieten, die Marge ist wahrscheinlich ein Problem, aber wie steht ihr dazu? Was macht ihr aktuell?
Also grundsätzlich bieten wir auf Marktplätzen an, nicht immer alle Produkte und nicht unbedingt immer für, sag ich mal, in demselben Preisbereich. Also da gibt es ein bisschen Differenzierung im Portfolio, da gibt es ein bisschen Differenzierung in den Dingen, die wir drumherum machen, aber im Grunde sind wir auf eBay wie alle und wir sind auf, wenn man das als Einzelmarktplatz so noch nennen kann, auf Idealo. Ansonsten, wie gesagt, Amazon sind wir noch nicht. Das ist aber durchaus eine Diskussion, die wir auch ganz, ganz offen führen. Also bis dato, wie gesagt, rein margenseitig ist das schwierig, muss man auch sagen. So, jetzt gibt es bei uns ähnlich wie bei Rose Bike leider nicht in dem Ausmaß, gibt es natürlich auch durchaus, sag ich mal, eigene Marken, wo man auch überlegen kann, ne, ob man nicht in unserem Kernbereich, aber vielleicht in anderen Bereichen durchaus was draus machen kann. Das zeigen ja andere ganz eindrucksvoll, dass das funktioniert. Also wenn man mal diesen ehemaligen, ich glaube mittlerweile heißen sie anders, Keltec aus Berlin nennen kann. Insofern, ja, ganz aufgegeben haben wir da noch nicht. Es ist schwierig. Andere zeigen, dass es funktioniert. Insofern stellen wir uns gerade diese Herausforderung und arbeiten da auch ein bisschen nach, weil wir es in der Vergangenheit tatsächlich eher immer auf die eigene Plattform versucht haben zu heben.
Ja klar, aber letztendlich, man will ja da sein, wo der Kunde ist. Und bei Amazon sind die Kunden halt. Und naja, was spricht dagegen? Du hast ja auch gerade gesagt, dass man eben dann eine andere Preisstruktur da fährt und trotzdem eben anbietet. Denn es gibt Kunden, die wollen in dieser Welt, sage ich mal, bleiben und wollen gar nicht woanders kommen. Die wollen einfach nicht in irgendeinem Shop kaufen oder sonst was. Die kennen ja Amazon-Umfeld, da wissen die, wo die drücken, da wissen die alles. Und dann zahlen die lieber ein paar Euro mehr und kaufen dann da. Naja, gut, okay. Also da seid ihr also schon am Überlegen. Das ist ja schon mal interessant. Das finde ich immer ganz gut, wenn man da einen Schritt weiter denkt. Ne? Wenn man heute was nicht macht, heißt ja nicht, dass man morgen nicht damit anfängt.
Ja, ist richtig. Also wir experimentieren da. Ich glaube, das ist ein bisschen, vielleicht ist E-Commerce typisch. Wir experimentieren viel und in dem Bereich definitiv. Weil ich glaube, da ist für uns noch mehr zu holen wahrscheinlich, als wir da zu verlieren haben. Wenn man es richtig macht, das richtige Patentrezept, glaube ich, haben wir da noch nicht gefunden. Aber durchaus, wir stellen uns da der Herausforderung in Anführungszeichen. Ja.
Okay. Ich habe bei euch auf der Seite entdeckt. Ihr habt ja auch zum Beispiel einen Banner Diners Club, den ihr bewerbt. Da habe ich gedacht, sind das schon die ersten Retail-Media-Ansätze, die ihr da fahrt? Oder ist das nochmal ein heißes Thema?
Ich glaube, Retail-Media ist ja nett, dass es jetzt so genannt wird. Gibt es wahrscheinlich schon, seit es E-Commerce gibt, gibt es jemanden, der Retail-Media macht. Also wir machen da relativ viel, in Anführungszeichen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so nennen. Es gibt natürlich immer Kooperationen, in denen man zusammenarbeitet, in unterschiedlichen Konstellationen. Ein Teil, sag ich mal, von den Kooperationen ist immer, in Anführungszeichen, was kann man auf der Marketingseite gemeinsam machen? Entweder wir für sie bei uns oder sie für uns bei sich. Und man muss auch eins sagen, ja, da kann man ein Business draus machen. Ich glaube, das ist auch durchaus relevant. In der Vergangenheit war das ja immer eher, sag ich mal, in dem klassischen Marketing-Umfeld, sag ich mal, eher so ein stiefmütterlich behandeltes Thema. Man wollte das eigentlich immer gar nicht. Das, glaube ich, hat sich schon ein bisschen verändert über die letzten 1-2 Jahre, dass das jetzt auch offen angesprochen wird, auch von Brands, die man vielleicht gar nicht auf der Plattform hat. Aber im Grunde machen wir da ehrlicherweise schon seit jeher, also auch bevor ich da war, ist das ein eigenständiger Bereich, der da sein Übriges zu beiträgt, sag ich mal, die Firma auch erfolgreich zu machen.
Ja. Nochmal eine Frage so zu der Vernetzung vielleicht von Retail und E-Commerce. Habt ihr da auch schon experimentiert und Dinge ausprobiert?
Das ist jetzt eine sehr breite Frage. Im Grunde ist ja bei uns, sag ich mal, alles theoretisch vernetzt. Also ich mach mal das Beispiel, bei uns gab es eigentlich nie eine Preisdifferenzierung zwischen E-Commerce und dem Store. Die Dinge werden direkt bis auf die, sag ich mal, digitalen Preisschilder durchgepusht. Im besten Falle funktioniert das auch reibungslos. Es passiert natürlich auch mal, dass es irgendwie zeitlich ein bisschen auseinandergeht. Aber im Grunde, das ist genauso vernetzt, wie wir Click and Collect natürlich anbieten. In unserem Fall, sag ich mal, nicht mit Picking im Store noch, sondern eben mit einem Zentralversand. Wie wir, sag ich mal, bezahlen online und dann nur noch abholen anbieten, in Anführungszeichen, ohne dass man dann nochmal extra bezahlen muss. Insofern, ja, diese Vernetzung gibt es natürlich in beiden Richtungen. Kommt jetzt darauf an, in welche Richtung die Frage zielt. Da gibt es sicherlich nochmal interessantere Punkte, wenn es um Aktionswaren geht, wo man schauen muss, wie kann man das eigentlich noch ein bisschen besser vernetzen. Da differenzieren wir teilweise ein bisschen. Also es gibt Aktionsprodukte, die gibt es tatsächlich dann nur in München oder nur in Berlin oder wo auch immer. Das ist aber, glaube ich, das Einzige, wo wir tatsächlich die harte Differenzierung fahren. Ansonsten ist es tatsächlich alles, was man online bekommt, bekommt man hoffentlich bei uns auch im Store. Wenn nicht immer vorrätig, dann lassen die Kollegen das quasi im Click-and-Collect-Verfahren kommen.
Ja. Ja, die Frage ging tatsächlich auch ins Vernetzungsthema rein. Aber spannend.
Absolut. Und was sind die nächsten großen Highlights, wenn du auf deine Roadmap guckst? Womit werdet ihr überraschen im nächsten Jahr? Wenn du überhaupt was sagen darfst, oder was sind die Dinge, die du auch nennen darfst?
Ich glaube, eins, was ja schon gefallen ist, das wird aber jetzt nicht wahrscheinlich im ersten Schritt riesig überraschen. Wir haben natürlich vorhin, ist glaube ich einmal in einer anderen Diskussion gefallen, Dinosaurier. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt auf Vorträgen. Am Ende sind wir so ein bisschen E-Commerce-Dinosaurier. Wir haben sehr viel Legacy, die wir mitschleppen, und wir müssen natürlich ein bisschen, ich sage mal, renovieren an der einen oder anderen Stelle. Insofern, das, worauf ich mich persönlich freue, vielleicht beantworte ich es mal so, ist sicherlich die Tatsache, dass wir versuchen, unseren jetzigen Legacy-Shop nochmal abzulösen. Und ich glaube, der wird auch sehr viel Energie dann freimachen, zusammen mit dem ERP-Wechsel, sodass wir auch mal Themen angehen können. Ich sag's mal so, Cool Blue kommt nach Deutschland, vielleicht kommen wir in die Niederlande wieder ein bisschen stärker, ohne dass das jetzt irgendwie auf unserer Agenda so genau draufsteht, aber im Grunde, das sind durchaus Dinge, wo wir sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben erledigen, das sind die langweiligen Dinge, und die langweiligen Dinge, die machen aber bei uns eine ganze Latte an anderen Dingen frei, auf die wir uns schon die ganze Zeit freuen und die wir so ein bisschen vor uns herschieben, weil wir uns einfach nicht übernehmen wollen, weil wir wissen, wir müssen eins nach dem anderen machen und das müssen wir gut machen, weil wenn wir das nicht tun, dann holt uns das, sag ich mal, in der Kundenbewertung ein.
Absolut, guter Ansatz.
Sehr, sehr, sehr spannend. Ich meine, nochmal, ihr seid der absolute Vorreiter. Wir sagen es nochmal, 5 größte Online-Shop in Deutschland. Das ist wirklich enorm, die Geschichte. Ich glaube, wir können alle extrem viel von euch lernen. Und das finde ich spannend. Sag mir nochmal eins zum Abschluss, weil wir nähern uns dem Ende. Anteil Mobile, Anteil klassisch Desktop. Jetzt mal, kommen wir mal einmal stöbern und Kaufabschluss. Wie sieht's da aus?
Also ich würde sagen, in der Information, ähnlich wie überall, 50-50, im Kaufabschluss signifikant weniger Mobile. Da mag man aber auch unterstellen, vielleicht ist es eine self-fulfilling prophecy, weil bei uns, sag ich mal, die Mobile-Erfahrung noch nicht komplett ist. Das heißt, wir haben bestimmte Dinge, die gehen bei uns nur in der Desktop-Seite und bestimmte andere Dinge, die gehen nur mobile. Und je nachdem, was da wo stattfindet, kann das sein, dass wir quasi indirekt dadurch natürlich auch die Zahlen selbst ein bisschen verfälschen.
Ja.
Aber es wird mehr informiert auf Mobile als gekauft nach wie vor.
Ja. Ist bei uns auch die gleiche Erfahrung übrigens. Deutlich. Ja. Ja, ich danke dir.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite war ein extrem spannender Austausch. Martin, müssen wir auf jeden Fall mal wiederholen, sobald ihr mit dem neuen Shop dann online seid, denke ich.
Und, ja, sehr gerne. Ich hoffe, dann kann ich nur Positives berichten. Aber
auf jeden Fall, natürlich.
Alles klar. Auch von mir danke.
Und ebenso, Dankeschön.
Viel Erfolg noch weiterhin.
Ja, ebenso. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.